Herr Dr. Heise, meine hochverehrten Damen und Herren und vor allem liebe Schwester Magda, ich bedanke mich natürlich zuallererst jetzt für die Ehrung von Miklós Tomka und auch meiner Person. Ich bin so ein bisschen Platzhalter für ihn heute. Das ist auch eine angenehme Rolle, die ich habe und die ich gerne übernommen habe. Und meine Dankbarkeit drückt sich jetzt darin aus, dass ich Ihnen einen hoffentlich kleinen, spannenden Einblick in unsere gemeinsame Geschichte, das wird ein kleiner erster Teil sein, weil dort auch schon sehr viel Forschungspolitik vorkommt und wie sie entstanden ist. Und dann in einem zweiten Teil vier große Highlights, fast so wie die vier großen Töne, die dann immer wieder gekehrt sind in der Abfolge, im Abstieg dermal. Das ist ja auch wichtig in der Musikgeschichte, dass es einmal runtergeht und dann wieder raufgeht. Ja, herzlichen Dank für die wunderschöne Bibermusik. Also ich war wirklich berührt, das ist halt Österreich, nicht? Es war eine lange und überaus fruchtbare Forschungsfreundschaft, die Miklós Tomka und mich verbunden hat. Unsere gemeinsame Geschichte führt uns direkt hinein in eine große gemeinsame thematische Arbeit, nämlich die Erforschung der religiösen und kirchlichen Dimension unserer Gesellschaften. Das bedeutete natürlich zunächst der kommunistisch geprägten Länder, und zwar dann jetzt vor allem an der Grenze von der kommunistischen Totalität, wie ich gelernt habe zu sagen, hinüber in die jungen Reformdemokratien Ostmitteleuropas. Begonnen hat das bei mir alles mit meinem Antrittsbesuch bei meinem Wiener Kardinal. Sie haben das schon leicht angedeutet, aber ich erzähle Ihnen die Geschichte, weil sie ist absolut kirchenpolitisch sehr spannend. Wir haben länger, als ich 1984 nach Wien kam, über meine Pläne gesprochen, auf diesem Lehrstuhl, dem ältesten übrigens der Welt, den es für Pastoraltheologie gibt, 1774 von der Kaiserin Maria Theresia gegründet und beachten Sie nun zur Ausbildung der staatlichen Religionsdiener. So absolutistisch war das damals konzipiert. Also wie man die Kühe impft und die Armen versorgt und die Soldaten rekrutiert, das waren die Hauptthemen. Und dann auch noch, wie man den Gehorsam der Untertanen bei den Fürsten festschreiben kann. Das ist Religionsdiener der Kaiserin Maria Theresia gewesen. Ich war schon am Gehen, der Kardinal kommt mir zur Tür nach und sagt, ich gebe Ihnen noch einen Rat. Ja, sage ich, bitte. Er sagt, all Ihre Kollegen in der Pastoraltheologie gehen derzeit nach Lateinamerika. Theologien der Befreiung. Ich rate Ihnen, gehen Sie nach Ostmitteleuropa. Er sagt, gut, Herr Kardinal, ich werde das meditieren und wenn Sie mir Unterstützung geben, er war ja so etwas wie der geheime Außenminister des Vatikans für Osteuropa, dann mache ich das gerne. Und ich habe dann begonnen, an der Wiener Fakultät mit den Studierenden im Wintersemester immer ein Land zu wählen und genau zu studieren, wie ist die politische Lage, wie ist die religiös-kirchliche Lage in diesem Land. Und dann sind wir im Sommersemester mit den Studierenden jeweils in dieses Land gefahren. Und das war schon aufregend, darüber könnte man jetzt ein eigenes Referat halten, aber so viel sei doch gesagt, wir sind an die wichtigsten Ereignisse der Historie zurechtgekommen. In Riga, kann ich mich noch gut erinnern, als wir aus der Kirche kamen, stand das städtische Fernsehen vor uns und sagte zu den Studierenden, na, was halten Sie von Glasnost und Perestroika, Gorbatschow? Dann waren wir in Bukarest, dann sahen wir unten auf der Straße vom Hotelfenster aus, wie die Revolution stattgefunden hat. Und zwar blutig dort. Und saßen dann noch einen Tag fest am Flughafen vor dem Rückflug, weil die Tarom gestreikt hat. Oder in Jugoslawien, es war auch ganz spannend, gut vorbereitete Studierende fragten dann den jugoslawischen Religionsminister, den Kommunisten. Wer hält Jugoslawien zusammen nach dem Fall des Kommunismus? Sagt er, niemand. Dann waren wir beim Bischof in Čakovo, Ostkroatien, Slavonien. Selbe Frage. Antwort wieder, niemand. Und genau so ist es gekommen. Und unsere Studierenden waren sehr gut, weil sie gleich gefragt haben, was passiert, wenn ihr nicht mehr seid? Man muss sich das vorstellen, eine kühne Frage an einen amtierenden kommunistischen Religionsminister für die Zeit danach. Und das hat sich abgezeichnet. Bei der Exkursion nach Ungarn habe ich Miklós kennengelernt, persönlich. Er ist mir als ein sehr gut informierter empfohlen worden. Er war beim staatlichen Fernsehen damals tätig. Das war auch eine spannende Rolle für einen engagierten Christen, beim staatlichen Fernsehen als Soziologe zu arbeiten. War praktizierender Christ natürlich. Die Familie, eure Familie war eine sehr gläubige Familie. Der Bruder Ferenc, Pastoraltheologe in Estergom. Ja. Also das war wirklich das, der innerste Kreis sozusagen der Kirche. Und Miklós hat damals sehr sympathisiert mit Regnum Marianum, dieser Basisbewegung, die es neben der anderen großen, übrigens auch eine wichtige historische Geschichte, Pater Bulany mit der Bokor-Bewegung, der Bush-Bewegung, die ja sehr politisch war, Wehrdienstverweigerer, das Zehnte vom Geld muss man haben, und viele Kinder waren auch im Programm, das war auch sehr interessant, ja, dass man sozusagen den Kommunismus niedergebären wollte, wenn man das sich so erlauben darf zu sagen, was man jetzt immer den Muslimen unterstellt und die auch nicht tun werden, weil nach meinen Studien die jungen Muslime die gleiche niedrige Kinderwunschzahl haben wie unsere eigenen Kids. Und dann kamen wir an, am Bahnhof Kennedy, ich kann mich noch gut erinnern. Und der Miklós empfängt uns dort. Und dann sagt uns, und das war schon die erste Lektion für unsere Studierenden, darf ich Ihnen Ihr Manuskript geben, bevor ich es zerstöre, ja. Dann sagt er, also ich wohne dort und dort, aber ihr müsst jetzt zu zweit und völlig unauffällig zu meiner Wohnung gehen. Beobachtet wahrscheinlich durch die Staatssicherheit, wollte er nicht auffällig werden und einen Besuch aus Wien von einer theologischen Fakultät erhalten. Und das war für mich schon sehr berührend, eigentlich zu erleben, wie lebt ein Christ in einem totalitären System und mit welchen Schutzmechanismen muss er sich ausstatten, wenn er sozusagen sich auch einmischt in die Entwicklung eines kommunistischen Systems, etwa im Fernsehen, und die Entwicklung dort mitgetragen hat. Also das war eine sehr gute Ausgangslage. Nach dem Fall der Mauer war dann dieses Programm der Wiener Universität für die Studierenden uninteressant. Es gab nichts Verbotenes mehr, man konnte frei reisen. Dann hatte ich aber ein Netzwerk von Professoren und auch Bischöfen. Dann habe ich gesagt, also ich hole euch nach Wien zusammen, wir machen eine kleine Tagung, was machen wir jetzt? Dann haben die gesagt, es wäre gut, Human Investment zu machen. Weil das, was sozusagen im Kommunismus am stärksten unterdrückt war, war die Bildung der Glaubenden. Der Zugang zur höheren Schule, das war hier in der alten DDR genau dasselbe. Ich kenne Leute, die konnten nicht ins Studium gehen, weil sie gläubige, bekennende Christen gewesen sind. Haben wir gesagt, okay, wir fördern nicht Steine, sondern Beine. Ja, das war dann das Logo meines Stipendienprogramms. Und dann gehörte aber der Wunsch auch noch dazu, wir sollten auch etwas tun zur Förderung der akademischen Einrichtungen, der Priesterseminare, der Professoren. Jetzt kannst du die Professoren nicht auf die Schulbank setzen. Das geht nicht. Und da ist die Idee gekommen, wir machen ein großes Forschungsprojekt miteinander. Und die sollen das selbst interdisziplinär auswerten. Wir machen das in Symposien, haben drei große Symposien gehalten. Die Frau Dr. Schmidt hier in der Katholische Akademie hat uns einmal eingeladen mit Thierse und so. Da waren wir in sehr guten Kontakt, es war eine gute Kooperation. Und dann haben wir das ausgewertet. Und es ist dann ein Buch entstanden, das ist so eine Art erste ostmitteleuropäische Pastoraltheologie und trägt den paradoxen Titel »Nicht wie Milch und Honig«. Und das verdanken wir einem Zitat des Kardinals, des späteren Kardinals von Prag, dem Miloslav Wilk, ja, Wilk, der Wolf, ja, der Wilk. Und der hat einen Vortrag noch als Bischof von Budweis in Wien gleich nach der Wende gehalten und gesagt, jetzt dachten wir, jetzt ist der Kommunismus weg und die Kirchen füllen sich. Nichts ist geschehen. Nicht wie Milch und Honig, war daher seine Diagnose. Das hat uns sehr berührt. Und wir haben dann Forschungsteams eingerichtet. Und das haben Sie dankenswerterweise schon gesagt. Es ist also dieses Projekt Aufbruch 1 1997 in 10 Staaten, Ländern entstanden. Und Aufbruch 2 hatte den Sinn, durch die Erweiterung auch orthodoxe Kulturen mit aufzunehmen. Denn, und das ist jetzt forscherisch natürlich hochdramatisch und ich komme darauf noch zu reden, wir hatten ja bisher nur katholische oder protestantische Kulturen. Ja? Und wir wollten noch die orthodoxen Kulturen, die, wie sich jetzt in der Zwischenzeit zeigt, Russland, Weißrussland, Moldawien, auch Teile von Bulgarien, die haben doch eine relativ andere Entwicklung derzeit als der Katholizismus und der Protestantismus in Ost und West. Nur diese Forschungsarbeit wäre ohne Miklós Tomka nicht möglich gewesen, gebe ich gerne zu. Er hatte auch den quantitativen Teil übernommen. Wir hatten eine sehr gute Kooperation mit Wien, da kam auch dann dieses Ehrendoktorat 2001 zustande. Und wir meinten, und das war das, was Miklós Tomka bei der Verleihung des Ehrendoktorats in Wien gesagt hat, wir lernten aus den Analysen auch, wie haben sich dann die Kirchen, und zwar sehr unterschiedlich und intern zerrissen, ja, im totalitären System positioniert. Und Miklós Tomka meinte damals bei seiner Ansprache in Wien, ich habe sie leider nur rudimentär und suche noch immer das Manuskript, weil wir es nicht gefunden haben, auf der einen Seite hatten sie die Märtyrer, es gibt lange Bücher in allen Ländern über Märtyrer, und auf der anderen Seite hatten wir die Friedenspriester, die Kollaborateure. Und Miklós Tomka hat gesagt, dieses Schwarz-Weiß stimmt aber überhaupt nicht. Weil es gab, und das war, glaube ich, sein Beispiel, sein eigenes, das er wissenschaftlich aufgearbeitet hat, es gab auch die Verhandler, die Teile akzeptiert haben, andere Teile verworfen haben, ja, und dann in irgendeiner diskreten Weise, in unterschiedlicher Weise, dann mitgearbeitet haben. Manche haben dann angefangen, sozusagen die eigene Position zu überprüfen, ja, auch die christliche Position weiterzuentwickeln. Also ein Beispiel, auch in Ungarn, die Kirchen vor dem Kommunismus waren hochfeudal und haben dazu beigetragen, dass es sehr viel Armut im Land gab. Die Kirchen haben dazu beigetragen. Ja. Und da haben natürlich dann wieder Bischof von Beetz zum Beispiel, der hat gesagt, das war so ein Verhandler mit den Kommunisten, ihr habt ja auch einiges Gutes gebracht. Und es ist in Ungarn noch nie so vielen Leuten so gut gegangen wie im Kommunismus. Das war eine These, die dieser Bischof von Beetz damals akzeptiert hatte. Also Sie sehen diese unglaubliche Vielfalt. Und ich möchte eigentlich fast denken, man kann von der Typologie auch für moderne Kulturen lernen. Weil ich glaube, wir haben heute auch im Christentum Leute, die sind wirklich ziemlich angepasst an die moderne Kultur. Andere sind sehr widerständig, die Evangelikalen sind auch im Katholizismus, im Protestantismus sind sehr widerständig. Andere in der Mitte erleiden eine Art kulturelles Martyrium. Ja, kenne ja Leute, die auch in großen Jobs sitzen und Christen sein möchten, auch in der Flüchtlingsarbeit, kenne einen Bürgermeister, dem haben irgendwelche Leute in der Nacht das Flüchtlingsaufnahmezentrum abgebrannt, ja, in der Nacht des Jahres 2016, dann ist er gefragt worden am nächsten Tag, wo er das wieder aufbaut, sagt er, ja klar. Und warum machen Sie das? Weil ich ein Christ bin. Also es ist auch nicht so ganz einfach, auch unter heutigen Bedingungen, ein konsequenter Christ zu sein. Und ich glaube, da kann man jetzt aus den Erfahrungen der Kirchen in Ostmitteleuropa doch einiges lernen. Nun, ich möchte Ihnen sozusagen in einem kleinen zweiten Teil 4 Highlights noch erzählen aus der gemeinsamen Forschung. Und Sie werden enttäuscht sein, weil ich werde Ihnen keine Lösungen vortragen, sondern nur die Fragen, die wir gestellt haben. Weil, und das halte ich auch für wichtig, wir auf viele Fragen noch keine Antwort haben, forscherisch. Das ist leider dadurch geschehen, dass der Miklós zu schnell gestorben ist. Wir hätten gerne noch gemeinsam daran gearbeitet. Aber auch, weil sie nur interdisziplinär beantwortbar sind. Sie werden schon sehen, worum es da geht. Also ein erstes, Stichwort Vielfalt. Ja. Man kann mit aller Deutlichkeit zunächst behaupten, dass es dem noch so aggressiven Kommunismus weder in 70 noch in 40 Jahren gelungen ist, die Kirchen zu vernichten und die, wie er selber sagte, religiöse Süchtigkeit zu heilen. Das ist ihm nicht gelungen. Zumindest nicht in allen Ländern ist ihm das gelungen. Wobei sich die Frage stellt, ob in jenen Ländern die Beschädigung der religiösen Dimensionen der Kulturen nicht aufgrund des historischen Hintergrunds erfolgt ist. Und da schließt sich natürlich die Brücke auch zu Ihrem Institut. Ich glaube, dass wir daher durchaus bei Ihnen auch gut untergebracht sind mit unseren Studien und es eine sehr gute geistige Brücke gibt zwischen unseren beiden Einrichtungen, Ihrer Institution der Kirche- und Staatforschung und unserem pastoralen Forum. Aber der Reihe nach, schon in der ersten Aufbruchstudie wurde klar, dass es auf der einen Seite sehr religiöse Länder gibt. Dazu zählen in der Studie Kroatien, Polen, Litauen und die Slowakei. Mit sehr hohen Werten. Ja. Auf der anderen Seite gibt es jene, die wir dann gelernt haben, zu sagen, nicht atheistische, aber atheisierende Kulturen. Ja. Ein vorsichtiges Wort, weil wir natürlich auch in Osteuropa gemerkt haben, selbst der Atheismus ist ein gestuftes Phänomen. Ja. Und es gibt überzeugte Leute, die sind voll Atheisten, durch und durch, ganz wenige übrigens. Es ist sehr anstrengend, Atheist zu sein. Und der Atheist muss wesentlich mehr wegglauben, als wir Gläubige herglauben. Ja, ich sage das jetzt ein bisschen salopp, aber Sie verstehen das schon. Ich glaube, es ist eine wichtige Aussage. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, liegen dann Ungarn zum Beispiel oder Slowenien, Länder mit mittleren Werten bei Religiosität, bei Kirchlichkeit, beim Commitment, bei den Auswirkungen der Religion auf das Leben. Dann haben wir eben noch die orthodoxen Länder dazu gezählt, genommen und haben gemerkt, Orthodoxie ist nicht Orthodoxie. Die Orthodoxen in Serbien sind anders als die in Moldawien und wieder anders als die in Weißrussland. Die hatten wir alle drei dabei. Das heißt, es gibt unterschiedliche Modernitätsgrade offenbar auch in der orthodoxen Welt. Nur eines ist klar, die gesamte orthodoxe Welt, Unabhängiges von den Differenzierungen, erlebt zurzeit eine Renaissance, was Religion betrifft. Während Katholiken und Protestanten sozusagen im Abstieg sind, sind die im Aufstieg. Dabei ist die Frage, was nimmt zu? Meine russischen Freunde, ich habe jetzt 4 Doktoranden aus der St. Tichon-Universität in Moskau, das ist eine hochinteressante wissenschaftliche Brücke zu denen, die sagen, wir haben zurzeit, und Tendenz steigen, fast 80%, die sagen bei Umfragen, welche Religion hast du, sagen die orthodox. Aber nur 4% take the communion, so ihre Sprachregelung. Also beichten und kommunizieren, das ist das, was sozusagen der Hardcore-Orthodoxe praktiziert. Ja? 4%. Und dann sagt er, was ist diese Differenz? Wie könnten wir diesen Gap verkleinern jetzt durch vernünftige Pastoral, Evangelisierung oder was immer? Und der Grund dafür ist, sagen Sie jetzt, warum steigt die Zahl der Orthodoxen so sehr an? Dann sagen Sie, es ist purer Nationalismus. Purer Nationalismus. Da spielt das Evangelium null Rolle. Ja? Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Und wir geben Ihnen jetzt von Wien aus der St. Tichon-Universität massiven forscherischen Support in der Frage, wie könnte von den geschlossenen Gemeinden, die es ja in Russland gibt und die einen riesigen Mangel an Priestern haben, ja, auch in der orthodoxen Tradition, wie könnte es gelingen, dass das Evangelium diffundiert, ja, durch offene Gemeinschaften, die Netzwerke bilden, mit den Menschen kommunizieren. Und das ist eine sehr delikate Frage, aber ich habe eine Menge Doktorarbeiten jetzt, von denen laufen genau zu dieser Forschungsfrage, die meines Erachtens vital ist für das Überleben der Orthodoxie, etwa in dem russischen Großraum. Ja. Und ich bin ein bisschen russophil geworden jetzt dadurch. Das können Sie gut verstehen, weil ich mag den Putin nicht so sehr, aber ich mag diese Menschen dort. Und ich mag die Kultur, und da gehst du ins Bolschoi-Theater in Moskau. Da sehen Sie, wir müssen Dostojewski wieder lesen, Schuld und Sühne. Also es ist alles eine so grandiose Kultur, ja, dass man sagt, wir müssen Brücken bauen, Brücken bauen, Brücken bauen. Und das ist sozusagen unser Kerngeschäft vom Pastoralen Forum aus nach Ostmitteleuropa. Ich komme zur zweiten Beobachtung. Das erste war also diese Vielfalt. Ja. Diversity. Osteuropa ist nicht Osteuropa. Das habe ich wirklich. Miklos, wie das ständige Credo war bei ihm, Unterscheidung. Und die Ursache heißt immer Geschichte erklärt und Kultur erklärt die religiösen Unterschiede. Jetzt komme ich aber zu dieser Erklärung. Weil wir wollten ja auch wissen, warum es eine so große weltanschauliche Vielfalt von Kulturen auf engem Raum gibt. Und Osteuropa ist nicht so groß. Und jetzt mussten wir noch dazu sagen, die hatten alle dasselbe politische System. Religionsaggressiv, kirchenaggressiv, ein bisschen unterschiedlich, ja schon, zwischen den Polen und den Tschechoslowaken damals noch. Das waren die aggressivsten in Osteuropa. Die Ostdeutschen, die waren auch gründlich. Ja. Weil Thierse, ich habe das gerade wieder gelesen, hat in einem Interview gesagt, die haben die gesamte Erziehung der nächsten Generation total in der Hand gehabt. Ja. Und das sagt schon was über die Formung der Menschen in einem Land. Warum diese Unterschiedlichkeit? Das war die zweite große Frage, die wir bis heute nicht beantworten konnten. Wir hatten gedacht, soziologische Gründe, ökonomische Gründe, historische Faktoren. Wir wussten genau, wie groß das Bruttonationalprodukt ist. Also Miklos war ja auch ein guter Ökonom, hatte alle Zahlen zur Verfügung. Wir haben Korrelationen gerechnet, hat uns aber nicht alles erklärt, ein bisschen etwas. Ja? Je moderner, desto beschädigter, kann man ein bisschen sagen, stimmt aber letztlich nicht. Und dann stellte sich doch die Frage, warum, wenn Sie das anschauen, jetzt dieses Paket der religiösen Kulturen und das Paket der atheisierenden Kulturen, und ich sage das mit großer Zurückhaltung, weil ich kriege immer dann gleich Prügel im evangelischen Raum, aber die Tatsache ist, die ich bis heute nicht beantworten kann, warum die katholischen Kulturen auf hohem Niveau überlebt haben, Polen, Kroatien und so, schauen Sie sich das an, das ist Faktum. Ich habe keine Erklärung, aber das Faktum ist spannend. Und alle atheisierenden Kulturen sind eher den protestantischen Kulturen. Das ist Ostdeutschland, das ist Tschechien und das ist Estland. Warum ist der Protestantismus sozusagen aufgrund seiner, ja, seinem hohen Modernitätsgrad von allem Anfang an, seiner Konzentration auf den für mich gnädigen Gott sozusagen auch, das war noch nicht der Luther, aber später an der Kirche vorbei. Wenn ich den Kulturprotestantismus hier in Ostdeutschland ansehe, ja, war das der Grund, warum die Widerstandskraft, ja, bei den viel kollektiver lebenden Katholiken, ja, sage jetzt kollektiver, ja, verstehen Sie schon, wenn ich das sage, kommunitärer, sagt der Dürkheim, gemeinschaftlicher lebenden Katholiken, größer war als bei den hochindividualisierten Protestanten. Ich habe nur die Frage, aber nicht die Antwort. Und das ist wirklich eine spannende Frage, die wir auf Zukunft hin natürlich diskutieren müssen, weil sie auch für die Gegenwart interessant ist. Und auch für den Westen interessant ist. Warum ist die evangelische Kirche, die keinen Missbrauchsskandal durchleiden muss, ja, mit Ausnahme, ich weiß es schon, ich kenne auch evangelische Pastoren und so, es gibt ja die Geschichten, sie machen sich auch dran, das ist geschenkt, aber nicht in diesem Ausmaß. Ja. Warum sind aber die Kirchenmitgliedschaftsverhältnisse deutlich labiler in Deutschland und treten mehr Leute aus als aus der katholischen Kirche? Wobei ich aufgrund meiner ganz neuen Studie in Österreich merke, die Katholiken haben da gründlich aufgeholt. Das heißt, die Kirchenbindung schwächt sich ab, die Labilität der Kirchenmitgliedschaft nimmt zu und wir haben eine klassische Ökumene der Krise. Also da sind wir wirklich schon zusammengewachsen. Also ich kann nahtlos bei evangelischen Synoden reden, überhaupt kein Problem. Ich kann denen genau dasselbe sagen, was ich einer deutschen Bischofskonferenz sagen würde, einer katholischen. Wir haben dieselben Herausforderungen. Also das ist für mich eine ganz wichtige Frage, warum die katholischen Kulturen widerstandsfähiger waren gegenüber der aggressiven, religionsvernichtenden Macht des totalitär-kommunistischen Systems im Vergleich zu den protestantischen Kulturen. Noch einmal anders, und da bin ich noch ratloser, orthodoxe Kirche. Und das war natürlich seit Lenin, Stalin, war das brutal, erst im Vaterländischen Krieg, wie die Russen so schön sagen, hat sich der Stalin dann an die Bischöfe herangemacht, um ein bisschen Backing zu kriegen für seine antideutsche Kriegsmaschinerie, wollte er den Segen der Bischöfe haben und hat dann plötzlich 3 Bischöfe wieder zugelassen, nachdem er vorher alle kassiert hatte. Den Tichon angefangen, das ist der, nachdem auch die Universität ja dort benannt ist. Peter Berger hat betont in seinem letzten Buch, dass moderne Gesellschaften immer pluralistisch sind. Es ist aber sichtlich der vormodernen, totalitären Systematik des Kommunismus gelungen, einige Länder gleichzuschalten, weltanschaulich, weithin. Also noch einmal Ostdeutschland, Tschechien, Estland und die 3 Länder, die haben einen eigenen Charme, meine ich. In ein anderes, weites Forschungsfeld will ich jetzt noch kurz mit Ihnen eintreten. Es ist das für das christentümliche Europa ja junge Phänomen von atheisierenden Kulturen. Hier geht es nicht um die atheisierenden Tendenzen, die in den weltanschaulich verbundenen westlichen Ländern Europas auch zu diesem Typ des Atheisierenden geführt hat, neben kirchlichen oder kirchenfreien Religiösen oder Skeptikern. Die weltanschauliche Lage dieses neuen Typs von ganzen Kulturen ist nicht das Ergebnis der Entwicklung in freiheitlichen, pluralistischen Gesellschaften. Es ist das Ergebnis der Fortsetzung einer Zeit, in der die Weltanschauung der Untertanen Sache der Herrschenden war. Ganz nach dem Prinzip der Religionsfriedensschlüsse cuius regio eius et religio. Die atheistischen Machthaber haben getreu dieses Prinzips gehandelt. Sie setzten aber an die Stelle einer konfessionell geprägten Christlichkeit, also anstelle der Religio, nun die Weltanschauung des Atheismus. Und so wie es den Machthabern vor Jahrhunderten gelungen ist, die Untertanen zu Protestanten oder Katholiken zu machen, ist sichtlich in einigen Ländern es den atheisierenden Machthabern gelungen, die Kultur zu atheisieren. Und in dieser Lage findet heute unsere Forschung atheisierende Kulturen vor. Aber es ist noch nicht hinreichend erforscht, welche Auswirkungen ein kultureller Atheismus auf die persönliche Lebensführung wie auf die politischen Optionen der Bevölkerung hat. Es gibt erste Ansätze dazu. Einen Ansatz bietet die Wiesbadener Pädagogin und Soziologin Marianne Gronemeyer. Sie stellt sich auch der in westlichen Kulturen immer drängenden Frage, was machen Menschen, die in sich die Fähigkeit haben, Raum und Zeit zu transzendieren, allein schon dadurch, dass sie diese Grenzen wahrnehmen können, die aber dennoch meinen, dass mit dem Tod alles aus ist und sie nur für diese maßlose Sehnsucht mäßige Zeit zur Verfügung haben. Jetzt habe ich Ihnen genau beschrieben, was die kulturelle Herausforderung des Lebens unter einem verschlossenen Himmel ist. Also auch natürlich in einer atheisierten Kultur. Die Kunst ist, sozusagen dieser maßlosen Sehnsucht einen Sinn zu geben in mäßiger Zeit und wie Gronemeyer sagt, wie solches Leben dann aussieht. Sie sagt, es ist immer mehr hastig, überfordert und von der ständigen Angst infiziert, man könnte mit der Jagd nach dem maßlosen Glück in mäßiger Zeit zu kurz zu kommen. Und diese Angst entsolidarisiert. Und eben das schafft eine Kultur der Dauerrivalität, an der sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Rivalen sind dann den Ossis die Wessis, den Deutschen die Muslime, dem Volk die Eliten. Und die Frage ist nicht von der Hand zu weisen, ob mit dem Atheisieren nicht eine angstgetriebene Lebenspraxis und eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft einhergehen. Gewaltig ist also der Forschungsbedarf, der vor uns liegt, und solche Forschung will nicht nur verstehen, sondern vielleicht auch dazu anregen, wie in atheisierenden Kulturen so viel Vorrat an belastbarer Solidarität entstehen kann, dass die enormen Challenges der Menschheit gemeistert und der Friede eine Chance hat in der Welt. Ein Friede, der nicht durch Waffen, sondern durch wachsende Gerechtigkeit, nicht nur national, sondern international gesichert werden kann. Was wir nicht haben, ist eine solide Atheismusforschung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Desiderat, und wenn Sie einen mal auszeichnen, dann suchen Sie sich einen Atheismusforscher, weil ich glaube, das müsste man auch, solche Preise bringen ja immer Themen in die Öffentlichkeit. Und das ist Ihr Verdienst, dass Sie das machen, auch Themen dann zu bespielen. Es gibt natürlich neben den atheisierenden Personen überzeugte und kämpferische Atheisten. Aber was glauben diese? Welche Lebenspraxis schlagen sie vor? Welche gesellschaftlichen und sozialpolitischen Optionen hängen mit dem Unglaubenskosmos der Atheisten zusammen? Und jetzt können Sie sich einfach nur, mit der Klammer auf und jenseits des Protokolls, hat zum Beispiel sozusagen, wie Ostdeutschland zurzeit wählt, etwas mit dem Atheismus zu tun. Das ist eine ganz banale soziologische Frage. Und ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, aber es ist nicht erforscht. Und ich komme zum letzten Stichwort, das Miklós Tomka sehr am Herzen lag. Das ist dann die Zukunft der Religion. In Ost-Mitteleuropa, auch in Westeuropa, hat ihn sehr interessiert. In der Aufbruchstudie war dazu eigens die Frage gestellt worden, was meinen Sie, werden in 10 Jahren weniger Menschen religiös sein? Genauso viel? Oder mehr? Nach unseren Studien zeigt sich, dass in den orthodox geprägten Kulturen etwa der Ukraine, Weißrusslands oder Moldawiens, aber auch Bulgariens und Serbiens, fast 2/3 meinen, dass es morgen mehr sein werden. Orthodoxie im Aufwind. In Tschechien rechnet nur eine verschwindende Minderheit von 7%, dass der Anteil der Religiösen zunimmt. In Ostdeutschland sind es mit 18% zumindest deutlich mehr. Wenig Zunahme, vielleicht auch, weil das Niveau ohne dies schon sehr hoch ist, erwarten die Menschen in Polen. In Ungarn, dem Land, in dem der heute geehrte Miklós Tomka lange Zeit als führender Religionsforscher diente, waren es damals 28%. Miklós Tomka war einer der Zuversichtlichen, sonst würde der Titel seines letzten Buches nicht lauten Expanding Religion, Religious Revival in Post-Communist Central and Eastern Europe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, wir haben leider keine Zeit jetzt zur Diskussion. Wo